Ich darf uns jetzt den Predigttext einmal vorlesen, aus Matthäus 21, die Verse 1 bis Vers 11. Und als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, den Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa.
Dankeschön, Willi. Warum tut Jesus das? Welchen Zweck erfüllt er damit? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe, weil sie aus dem Text irgendwie nicht ganz deutlich wird. Warum zieht Jesus nach Jerusalem ein? Welche Bedeutung hat es? Ich möchte heute drei Gründe anführen, die das begründen oder die das belegen sollen, warum tut Jesus das? Die einen Grund dafür liefern, warum Jesus es so tut. Den einen hat Willi uns gerade vorgelesen, wir haben in Vers 4 und 5 gelesen, in Matthäus 21. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitet auf einem Esel. Damit die Schrift erfüllt wird. Nun, durch die Geburt, das Leben, das Wirken und das Reden Jesu sind ja schon sehr, sehr viele prophetische Aussagen und Aussagen des Alten Testaments in Erfüllung gegangen. Und der Matthäus, der hebt viele davon heraus und sagt, damit die Schrift erfüllt wird. Oder so wie der Prophet gesagt hat. Diese Formulierung lesen wir bei dem Matthäus sehr, sehr häufig. In diesem konkreten Fall zitiert er den Propheten Zacharia, Kapitel 9, Vers 9, wo exakt diese Worte stehen: Siehe, Tochter Zion, dein König kommt. Der Zacharia kommt aus dem Geschlecht der Priester, war Prophet gewesen, ist jemand, der aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückgekommen ist nach Jerusalem, um dort auch seinen Dienst später zu tun. Und er schreibt ungefähr 500 Jahre vorher, vielleicht sogar 600 Jahre vorher, bevor sich diese Worte tatsächlich so erfüllen. Damit die Schrift erfüllt wird. Gut 500 Jahre vorher werden die exakt dieselben Worte ausgesprochen, die nachher geschehen. Zum anderen wissen wir ja, dass in dem Tempel täglich Gottesdienst gefeiert wurde. Morgens und abends oder spät Nachmittag wurde geopfert und in dem Rahmen dessen ein Gottesdienst gefeiert. Jeden Tag, 7 Tage die Woche. Und zu jedem diesem Gottesdienst, an jedem Tag der Woche, wurde ein bestimmter Psalm gesungen. Nicht irgendeiner, sondern ein ganz bestimmter, und das wissen wir aus historischen Schriften, wissen wir sehr genau, welcher Psalm an diesem Tag gesungen worden ist. Das war ein Sonntag, Deswegen nennen wir auch heute diesen Tag Palmsonntag. Es war auf jeden Fall Sonntag. Und am Sonntag wurde immer der Psalm 24 gesungen. Der Psalm 24 ist uns vielleicht bekannt. Ich lese nur den letzten Teil. Ich werde von Vers 7 lesen. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore. Ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Herrscher. Er ist der König der Herrlichkeit. Vielleicht war es zu dem Abendopfer, das etwa um 3 Uhr nachmittags geopfert wurde, dass Jesus vielleicht zu dieser Zeit kam, so wie wir es heute Morgen schon gelesen haben, weil er sich nur kurz im Tempel aufhält. Es wird spät, es wird langsam Zeit auch zu gehen und Jesus geht. Vielleicht war es das Abendopfer. Aber mit Sicherheit im Rahmen dieses Gottesdienstes kommt Jesus nach Jerusalem, während die gesamte Versammlung im Tempel den Psalm 24 singt. Erhebt euch, ihr ewigen Pforten, und lasst den König einziehen, der König der Herrscharen, der König, dem die gesamte Welt gehört, zieht in die Pforten ein. Und in dem Moment kommt Jesus, geritten auf einem Esel, der König, dem die gesamte Welt gehört. Deswegen kommt die Menge auch ihm zugerannt und singen weiter und richten ihre Bitte an ihn. Damit die Schrift erfüllt wird, sagt der Matthäus. Eine dritte Schriftstelle möchte ich erwähnen. Vielleicht hat Matthäus auch an sie gedacht. Es ist aus dem Buch Daniel, wobei das Buch Daniel nicht direkt bei den Juden zu den Prophetenbüchern gehört, aber der Daniel hat ein prophetisches Wort ausgesprochen. Und Gott nennt sogar einen Termin in dieser prophetischen Aussage. Aber lass uns erstmal den Text lesen. Daniel Kapitel 9, 25 und 26. Daniel 9, 25 und 26. So wisse und verstehe, von Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zum Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, und ihm wird nicht zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird der König es Krieg geben, Entschuldigung, fest beschlossene Verwüstung. Der Daniel nennt hier einen Termin. Von dem Erlass zum Wiederaufbau von Jerusalem bis zum Einzug des Fürsten, des Gesalbten, werden 62 plus 7 Jahrwochen vergehen. Jetzt müssen wir rechnen. Eine Jahrwoche ist so wie eine Woche, beinhaltet 7 Jahre. 7 und 62 sind 69 Jahrwochen. 69 Jahrwochen mal 7 kommen wir auf 483 Jahre. Das heißt, der Daniel sagt, von dem Erlass zum Wiederaufbau von Jerusalem bis zum Einzug werden 483 Jahre vergehen. Nun, Gott ist sehr präzise in seinem Termin. Er sagt nicht in etwa, sondern er sagt von dem Moment, wo der Erlass gesprochen wird. Und von diesem Erlass lesen wir im Nehemia Kapitel 2. In Nehemia Kapitel 1 ist es so, dass der Nehemia Besuch bekommt in Babel von seinem Bruder und einigen Freunden aus Israel und Jerusalem, die schon zurückgekehrt sind, und die berichten über den Zustand und sagen, die Stadt liegt in Schutt und Asche und die Tore sind verbrannt und eigentlich leben wir in großer Bedrängnis. Nehemia ist sehr traurig und betet vor den Herrn, und im nächsten Kapitel 2, da lesen wir, dass der König Artaxerxes, das war ein persischer König, dem er diente, fragt ihn, was hast du? Und er erzählt ihm die Situation, sagt er, wie kann ich mich freuen, wenn Jerusalem in Schutt und Asche liegt. Und dann ist dieser König Artaxerxes, der dann in dem Monat Nisan, so sagt das der Nehemia, diesen Befehl gibt. Geh bitte nach Jerusalem und bau die Mauer. Das heißt, für den Erlass gibt es wirklich einen Termin. Ein Monat wird da genannt. Und wenn man das jetzt rechnet, 69 Jahrwochen mal 7, und wenn wir dann für ein Jahr 360 Tage veranschlagen, weil nicht immer wurde in der Geschichte mit 365 Tagen gerechnet, 360 Tage rechnen, da kommen wir auf eine Zahl von 163.880 Tagen. Nach dem Erlass wird der Fürst dieser Welt in diese Stadt einziehen, als König, als Herrscher. Und exakt nach diesen 163.880 Tagen, exakt auf den Tag genau, zieht der König der Welt, der Herrscher, in Jerusalem ein, in die Stadt, die erbaut worden ist. Damit die Schrift erfüllt wird, das ist so ein kurzer Satz. Für mich eine unglaubliche Wirkung. Die Tatsache, dass Gott sein Wort immer hält. Du kannst dich auf das Wort Gottes verlassen. Egal, was Gott verheißen hat, egal, was er gesagt hat, egal, was er versprochen hat, wenn es auch 483 Jahre später ist, aber auf den Tag genau geschieht das, was er versprochen hat. Gott verschläft niemals einen Termin. Niemals. Wenn wir auch mal unseren Hochzeitstag vergessen, Gott vergisst niemals einen Termin. Auch 163.880 Tage später denkt er an sein Wort und es geschieht buchstäblich. Warum tut Jesus das noch? Weil er als König nochmal eine Möglichkeit nutzt, um sein Angebot zu unterbreiten. Jesus zieht als König in die Stadt Jerusalem ein, um der Menge nochmal eine Möglichkeit zu geben, ihn als König zu wählen. Es ist interessant, dass Jesus vorher nie als König bezeichnet wird. Wir lesen in den Evangelien nirgendwo, dass er von sich selbst behauptet oder so angesprochen wird, so vielleicht, dass er nie als König angesprochen wird, sondern sie rufen ihn meistens mit Rabbi, Lehrer. Bis zu diesem Moment, er spricht immer vom Königreich, von seinem Königreich, was ja logischerweise auch beinhaltet, dass er der König ist. Aber in diesem Moment wird es öffentlich. Er ist der König. Und er zieht als König der Welt, der Herrscharen, in die ewige Stadt ein oder in die Stadt Jerusalem, um sein Angebot nochmal deutlich zu machen. Du kannst zu mir gehören. Du kannst mein Angebot der Rettung in Anspruch nehmen. In Matthäus Kapitel 12 hat Jesus das schon einmal gemacht. Da hat Jesus sich klar positioniert als der Messias, als derjenige, der gekommen ist, um das Heil der Welt zu bewirken. Und da hat sich schon die Menschenmenge die Frage gestellt in Matthäus 12, 23, ist das nicht etwa der Sohn Davids? Sohn Davids, König David, ist das nicht der König Davids? Ist das nicht ein Nachkomme Davids? Ist das nicht der versprochene Messias? Diese Frage stand damals im Raum, weil Jesus das ziemlich deutlich gemacht hat. Ich bin es, auf den ihr gewartet habt. Nun, die Antwort, die sie damals aber trotzdem, oder zu dem Schluss, zu dem sie damals gekommen sind, dass sie gesagt haben, nein, nein, das ist er nicht, der ist vom Teufel. Und das, was er so macht, was so sichtbar ist, ist nicht von Gott gewirkt, sondern es ist vom Teufel. Und sie lehnen Jesus als den König der Welt ab, als den Sohn Davids, den Gesalbten, der kommen sollte, haben sie abgelehnt. Aber Jesus nutzt hier noch einmal die Möglichkeit. Er zieht als Sohn Davids, als Herrscher der Welt, auf einem Esel in die Stadt ein und bietet es nochmal an. Ihr könnt zu mir gehören. Ihr könnt das Heil annehmen. Es ist interessant, dass sie, so wie wir auch in dem Text gelesen haben in Matthäus, dass die Antwort, die dort gegeben wird, ein bisschen traurig macht. Die Menschen sagen, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Aber interessanterweise ist das, was sie ihm eigentlich zurufen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Das Wort Hosianna heißt so viel wie Herr, hilf. Herr, hilf. Ich habe diesen Text einmal etwas übersetzt und dann würde er vielleicht so heißen. Hilf uns, Sohn Davids. Gepriesen seist du, der Gesalbte Gottes. Herr, hilf uns aus der Höhe. Das rufen die Leute Jesus zu. Herr, hilf uns. Herr, hilf uns. Und dann sagen die, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth. Was ist da passiert? Was ist in dieser Zeit passiert? Dass sie zuerst rufen, Herr, hilf uns aus der Höhe, du Gesalbter. Und dann nur sagen, das ist ein Prophet. Irgendwo aus dem Hinterland, aus Nazareth. Jesus hat viel Zeit eingeräumt, um sich für ihn zu entscheiden. Die Leute der damaligen Zeit hatten genug Zeit bekommen, um sich für ihn zu entscheiden. Und leider haben sie diese Möglichkeit nicht genutzt. Sie haben sich für den Propheten entschieden, nicht für den König der Welt. Und so lesen wir, dass Jesus am nächsten Tag, als er wieder nach Jerusalem kommt, die Stadt sieht, sehr traurig wird. Und einige Worte spricht, die wir in Lukas Kapitel 19 lesen können, von Vers 41. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor dir, vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir kein Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Übrigens, der Daniel hat das ja auch schon gesagt. Der Fürst wird einziehen in die Stadt, aber es wird ihm kein Reich gegeben werden. Er wird nichts ausrichten können. Aber nach ihm wird jemand kommen und er wird die Stadt vernichten. Er wird sie wieder zerstören. Und hier bestätigt Jesus dieses Wort noch einmal und sagt, da bleibt kein Stein auf den anderen, was ja auch 70 nach Christus buchstäblich passierte durch die Römer. Wenn auch du erkannt hättest an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, sagt Jesus. Wenn du dich doch für den König entschieden hättest, für den Herrscher und nicht für den Propheten. Ich glaube, dass Gott uns allen doch genug Zeit einräumt, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Wir schieben sie oft auf irgendwann mal, Und vielleicht müssten wir schon lange mit irgendjemandem ein Gespräch geführt haben, irgendwelche Dinge wieder in Ordnung gebracht haben oder die Entscheidung für Jesus getroffen zu haben. Und du schiebst sie vor dir her. Du stehst begeistert auf und rufst Hosianna mit der Volksmenge zusammen. Und am Ende bleibt es doch nur noch der Prophet, nicht der König. Am Ende, so hart wie es auch klingt, aber es gibt ein zu spät. Es gibt ein zu spät. Irgendwann haben wir nicht mehr die Möglichkeit zu wählen, zu entscheiden oder Dinge auch richtig zu stellen, Vergebung zu suchen. Warum tut Jesus das? Warum zieht Jesus in den Tempel ein? Das ist ja die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Und als drittes möchte ich ihn als Passahlamm vorstellen. Jesus sondert sich als Passahlamm aus, deswegen zieht er in Jerusalem ein. Wir lesen in 2. Mose, Kapitel 12, ich werde so auszugsweise lesen, von Vers 3 bis 6, wenn es jemand zu Hause gründlicher nachlesen möchte, kann das tun. 2. Mose, Kapitel 12, die Verse 3 bis 6. Am 10. Tag dieses Monats, das ist der erste Monat der Juden, der Monat Nisan, nehme sich jeder Hausvater ein Lamm. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Am 10. Tag musste ein Passahlamm ausgewählt werden. Dieses Passahlamm wurde separat gehalten und es wurde die nächsten Tage beobachtet, ob es wirklich allen Kriterien, die Gott so vorgibt und beschreibt, ob es wirklich dem entspricht. Ob dieses Lamm, das wir da ausgesucht haben als Familie, tatsächlich würdig ist, als Passahlamm genommen zu werden. Am 10. Tag sollte es geschehen und am 14. Tag dieses Monats sollte das Passa gefeiert werden. Jetzt gehen wir in Jesu Zeit. An dem Donnerstag, am 14., feiert Jesus mit seinen Jüngern das Passafest. Er bittet die Jünger genauso oder so ähnlich wie bei diesem Esel, dass sie den holen sollen, sagt, er geht schon mal vor, macht die Städte bereit, damit wir das Passa feiern können. Das war der Donnerstag, der 14. Wenn wir zurückrechnen für den Sonntag, ist es der 10. Der 10. des Monats Nisan, wo Jesus in die Stadt einzieht und als Lamm Gottes ausgesondert wird. In den nächsten Tagen geht Jesus immer wieder in den Tempel, jeden Tag. Der Markus hat fast wie so ein Tagebuch geschrieben, wo man genau sehen kann, was er an den einzelnen Tagen gemacht hat. Und er kommt jeden Tag in den Tempel. Und jeden Tag führt er Gespräche mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten. Und sie stellen ihm viele Fragen. Und sie versuchen ihn zu fangen und sie versuchen einen Fehler an ihm zu finden. Irgendwas müssen wir noch haben, irgendeinen Grund müssen wir noch finden, damit wir diesen Menschen mal endlich vernichten können. Sie hatten das wirklich vor, schon lange, ihn zu töten. Jesus kommt jeden Tag hin und jeden Tag haben die Gespräche und sie finden an ihm nichts. Sie finden nicht einen einzigen Fehler an ihm. Und dadurch, dass sie im Anschluss falsche Zeugen suchen müssen, damit sie überhaupt einen Prozess machen können, ja, bestätigen sie ihm die Unschuld des Lammes Gottes. Jesus, das Lamm Gottes, das makellos ist, das ausgesondert worden ist, um das Opfer zu bringen für die ganze Welt. Vielleicht fühlst du dich manchmal als Sündenbock, weil du das Gefühl hast, die ganze Schuld liegt auf dir. Manchmal fühlst du dich vielleicht als schwarzes Schaf. Aber wahrscheinlich niemals als Passahlamm. Weil Jesus das Lamm ist, wie Johannes sagt, das der Welt Sünde trägt. Jesus ist das Lamm Gottes. Und alle Schuld, die du trägst, die dir das Gefühl verleiht, Sündenbock zu sein, musst du nicht mehr tragen. Du kannst sie Jesus abgeben. Er ist das Lamm Gottes. Er trägt die Schuld der Welt. Er ist das Opfertier, das makellos gewesen ist, das würdig war, das Opfer zu bringen, damit du dich nicht mehr wie ein Sündenbock fühlen musst, damit du nicht mehr das schwarze Schaf sein musst, ist er das Lamm Gottes geworden. Warum tut Jesus das? Warum zieht Jesus nach Jerusalem ein? Damit die Schrift erfüllt wird. Und das punktgenau. Gott kommt nie zu spät. Auf den Tag genau erfüllt sich sein Wort. Jesus zieht in den Tempel ein oder nach Jerusalem ein, um sein Angebot nochmal zu unterbreiten. Er gibt nochmal die Möglichkeit, sich für ihn zu entscheiden. Und er sondert sich somit als Lamm Gottes ab, das der Welt Sünde trägt. Heute ist vielleicht so ein Tag. Heute ist vielleicht so ein Tag, um sich zu entscheiden. Jesus, ja, ich glaube dir. Ja, ich nehme dich an als Lamm Gottes. Du hast meine Schuld getragen. Du hast alles bezahlt. Du hast die Schrift erfüllt. Und du bietest mir heute deine Vergebung an. Wenn du das annehmen kannst, wenn du das glaubst, dann ist es heute ein guter Tag, Jesus das auszusprechen und ihn als Lamm Gottes anzunehmen, das der Welt Sünde getragen hat. Amen. Lass uns aufstehen, wir haben Zeit des Gebets. Wenn jemand auch laut beten möchte, kann er dieses tun. Ich möchte dir Ehre geben, Jesus, du Lamm Gottes. Danke, dass du an meiner Stelle ans Kreuz gegangen bist und das Opfer gebracht hast, das ich nie hätte bringen können. Danke dir dafür, dass auch meine Sünde auf dir lag und du mit ihr ans Kreuz gegangen bist. Deine Liebe ist unbegreiflich groß und ich bin dir vom ganzen Herzen dankbar, dass du auch an mich gedacht hast. Danke dir, dass wir auch diesen Tag heute erleben dürfen als einen Tag der Gnade. Wir dürfen uns heute für dich entscheiden. Wir dürfen heute die Wahl treffen, für dich oder gegen dich. Möchte ich bitten, Herr, dass du ja dein Angebot heute in einer deutlichen Art und Weise an die einzelnen Herzen heranträgst, damit eine Entscheidung für dich getroffen werden kann. Danke, dass du sagst, wenn es heute ist, dann sollen wir auch diesen Tag heute nutzen. Danke dir für dein Angebot und für deine Gnade. Amen.